Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Heute geht es um ein ziemlich aufgeladenes Thema, wie ich finde. Und zwar, ich liebe zwei Männer. Unsere Protagonistin Hannah lernt kurz nacheinander zwei Männer kennen und ja, verliebt sich eben in beide. Und damit beginnt das ganze Dilemma. Bevor wir da jetzt tiefer reingehen, stelle ich aber erstmal unsere heutige Expertin vor und das ist Paula Lambert. Sie ist die wohl bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin Deutschlands, hat den Podcast Paula lieben lernen und seit kurzem auch einen gemeinsamen Podcast mit Amira Ali, der Iced Macho Latte heißt. Unbedingt reinhören. So, aber jetzt erstmal hallo Paula.
Hallo Alexandra.
Ja, ich bin so gespannt, was du zu unserem heutigen Fall sagst. Dein erstes Bauchgefühl zum Titel Ich liebe zwei Männer.
Besser zwei als kein. Nein, ja. ich bin sehr, sehr gespannt und es klingt natürlich wahnsinnig kompliziert, weil, wie wir alle wissen, es ist schon schwierig genug, einen Menschen zu lieben und zwei, das wird spannend.
Ja, wie es dazu kam, dass Hannah zwei Männer liebt, wie sie sich in ihrem Doppelleben fühlt, ja, all das hat sie uns erzählt. Ihre Geschichte habe ich aufgeschrieben und da sie anonym bleiben möchte, erzähle ich sie jetzt. Als ich in den Kölner Stadtgarten laufe, sehe ich ihn schon. Er sitzt mit seinen Kollegen auf einer Picknickdecke und lacht. Ich bleibe kurz stehen, grinse, gehe auf ihn zu. Er springt auf, umarmt mich stürmisch, küsst mich so leidenschaftlich, dass ich alles um mich herum vergesse. Irgendwie albern, wir sind ja keine Teenies mehr. Aber ich liebe diese kleinen Momente. Und ihn, Chris, zumindest mit einem halben Herz. Die andere Hälfte gehört Noah. Ich habe ihn fast zeitgleich wie Chris kennengelernt, auf einem Festival in den Niederlanden. Er lebt in der Nähe von Köln, meiner Heimatstadt, und führt dort einen kleinen Betrieb. Noah und ich wohnen nicht zusammen, führen aber eine harmonische Beziehung, in der wir uns immer dann sehen, wenn es die 100 Kilometer zwischen uns erlauben. Ich liebe Noah für seine Verlässlichkeit, seine ruhige Art, dafür, dass er mich zum Lachen bringt und auch dafür, dass er mir Freiraum schenkt. So habe ich Zeit für mich und ehrlicherweise auch für Chris. Chris und ich, wir trafen uns das erste Mal in einer kleinen Bar in Köln. Ich wollte gerade gehen, da sprach er mich an. Er zeichnet gern, arbeitet für ein Startup. Mehr habe ich mir nicht gemerkt. Seine hellgrünen Augen hypnotisierten mich. Wir tranken Espresso Martini. Später speicherte ich seine Nummer und musste selbst, als ich Stunden später allein im Bett lag, noch grinsen. Ich schrieb ihm, obwohl ich da schon ein paar Monate mit Noah zusammen war. Bald wurden unsere Treffen regelmäßiger. Späte Spaziergänge, Restaurantbesuche, Küsse auf dem Heimweg. War ich bei Noah, erzählte ich Chris von Familienbesuchen, Freundinnen, um die ich mich kümmern muss, Fortbildungen. Noah sagte ich müsse länger arbeiten, wenn ich nicht ans Handy gehen konnte, weil Chris da war. Nach einem Jahr zog Chris nach Wien, ein Jobangebot, das er nicht ablehnen konnte. Ich war erleichtert und traurig zugleich. Am letzten gemeinsamen Abend bekam ich Panik. Er würde mich in Wien bestimmt ersetzen, jemand Neues kennenlernen, obwohl wir gesagt haben, wir bleiben zusammen. An Noah dachte ich in diesem Moment nicht. Es klingt herzlos, aber das bin ich nicht. Ich bin verliebt in beide Männer und das mit Anfang 40. Seit Chris weg ist, sind unsere Begegnungen seltener, aber intensiver. Meistens besuche ich ihn, damit er nicht spontan bei mir aufkreuzt. Noah ahnt nichts, ich bin nicht anders zu ihm, wenn wir uns sehen. An guten Tagen bin ich Meisterin der Koordination, der kleinen Lügen, der Terminabgleiche. Und an schlechten habe ich das Gefühl, durchzudrehen. Dass ich zwei Männer liebe, mich mit beiden so sehr ausleben, mich aber einfach nicht entscheiden kann, setzt mich so sehr unter Druck, dass ich sogar schon 10 Tage untertauchte und mich bei keinem der beiden meldete. Ich brauchte Zeit zum Nachdenken und auch, um mir selbst zu verzeihen. Geklappt hat das nicht wirklich. Bis heute weiß keiner vom anderen. Seit knapp 2 Jahren läuft das jetzt schon so. Manchmal beruhigt mich das, manchmal aber auch nicht. Vielleicht bin ich einfach nur gut darin, mich aufzuteilen. Oder sie wollen nicht genau hinsehen. Mit Chris ist selbst der kleinste Moment magisch und mit Noah, er schenkt mir innere Ruhe. Ich weiß nicht genau, wie es weitergehen soll. Ich habe den Moment verpasst, den beiden die Wahrheit zu sagen. Und es jetzt zu tun, kriege ich einfach nicht hin. Ich habe Angst, sie zu verlieren. Ich weiß, das ist nicht fair. Aber was tun, wenn man zwei Männer liebt? Ja, huiui, also in Hannas Haut will ich ja nicht stecken. Paula, lass uns doch ganz am Anfang einsteigen. Fast gleichzeitig zwei Männer kennengelernt, sich in beide verliebt. kann ja mal vorkommen, oder?
Ja, kann passieren. Und natürlich decken wahrscheinlich beide Männer unterschiedliche Bereiche ihrer Bedürfniswelt ab. Und so wie sie das erzählt, ist es ja auch total nachvollziehbar. Also es gibt Dinge, die man sagen sollte und dann kommt irgendwie der richtige Moment nicht. Und dann ist die Scham oder die Komplexität der ganzen Situation so groß, dass man es dann irgendwie lieber gar nicht sagt. Und dann kommt man natürlich in Schwierigkeiten, weil es eigentlich gesagt werden müsste. Ja, ein Dilemma, ohne Frage.
Ja, total. Und auch im Interview, man hat wirklich gemerkt, also die teilweise, wenn sie dann erzählt, ist sie so träumerisch und so verliebt dabei. Und dann aber wieder, wenn sie so merkt, aber mal, dann merkt man so diese Verzweiflung. Also ich sag mal, wie kann man so einem Menschen in dieser Situation helfen? Was wäre so der erste Step, sich da vielleicht ein bisschen rauszunehmen, oder?
Naja, also das Leben lebt sich am besten, wenn man ehrlich ist, ganz klar. Ne? Weil jede Lüge drückt einen irgendwann unter Wasser. Und natürlich ist auch nachvollziehbar, dass sie jetzt Sorge hat, dass beide von Bord gehen. Das ist aber ein Risiko, was sie eingehen muss eigentlich. Sie muss sich von dieser Panik befreien im ersten Schritt, dass sie irgendwas verliert. Weil so, wie sie die Beziehung führt, sind sie halt nicht aufrichtig. Das ist das Problem.
Ja, und ich meine, das jetzt Jahre so weiterzumachen, weil man beide Menschen liebt, kann vielleicht funktionieren, wenn man ja besonderes Organisationstalent hat, nimmt ja aber auch irgendwie allen dreien so die Möglichkeit irgendwie auf aufrichtige Liebe, oder nicht?
Naja, vor allem nimmt es allen dreien die Möglichkeit, auch mal Pläne zu machen für die Zukunft. Und das ist ja manchen Leuten wichtig. Also wenn man zum Beispiel Familienplanung angehen möchte, wenn man zusammenziehen will, wenn man einen Hund haben möchte, all das spielt natürlich eine Rolle. Und das ist ein bisschen wie diese Familien, von denen dann rauskommt, dass es noch eine Parallelfamilie gibt irgendwo, die wahrscheinlich aus anderen Situationen heraus entstanden sind. Aber ja, natürlich, alle fühlen sich enttäuscht. Das wird hier nicht zu umgehen sein.
Ja, ich denke mir, also gerade dieses, wenn man in zwei Personen verliebt ist oder sagen wir mal so, es gibt's ja auch mal in längeren Beziehungen, dass man sich so fremd verknallt, ja. Es muss ja auch nicht immer das große Ende sein. Aber ab wann wird das denn grundsätzlich zum Problem?
Genau, also man sagt ja, man liebt an den Leuten vor allen Dingen die Version von einem selbst, die man besonders erstrebenswert findet, ne? Und klar, verknallt man sich ab und zu mal quer, wenn, ja, jeder kennt das in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft und da kommt jemand, der total so eine Lebensfreude ausstrahlt und man denkt, boah, Wahnsinn, das ist ja derjenige welche, aber im genaueren Betrachten merkt man dann natürlich auch, okay, so dolle würde das im Alltag zum Beispiel nicht klappen zwischen uns. Ja, das ist wirklich, also es tut mir total leid für sie, weil die Gespräche, die sie führen muss, die sind extrem unangenehm. Es gibt ja aber ja keine Erklärung für die beiden, auch wenn es für sie vielleicht stimmig ist, die beiden Männer zufriedenstellen würde. Weil wären das jetzt 2 Monate, wäre es was anderes. Aber es ist ein wirklich langer Zeitraum, in dem beide geglaubt haben, sie sind exklusiv. Mhm. Und das ist ein Betrug.
Ja, ich meine, natürlich ist das ein Betrug. Ne? Und ich meine, durch diese ganzen kleinen Lügen, die sie ja auch immer wieder auftischen muss, ne, dann, ich könnte mir vorstellen, dass man ja auch, wenn man das jetzt, also ne, aus der Sicht von diesen beiden Männern, dass die dann auch denken, boah, kenne ich die Person überhaupt? Weiß ich überhaupt, wer die richtige Hanna ist? Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor.
Ja, und man kann es ja auch immer einfach umdrehen. Würde das deiner besten Freundin passieren, bloß dass noch eine andere Frau involviert war, würde es an die Decke gehen. Sagen, was? Du musst den Typen sofort verlassen, um Gottes Willen. Was für ein Schwein, dieser Lügner. Und auch wenn da durchaus menschliche Motive dahinter stecken. Und ich finde das also wirklich nachvollziehbar, ne? Weil das alles so ein bisschen, hat sich halt so eingespielt. Ist es trotzdem unfair, wahnsinnig unfair und auch egoistisch, das jetzt so weiterzuführen.
Ja, sie sagt im Interview, sie sei eigentlich überhaupt nicht der Typ dafür. Sie hat immer monogame Beziehungen geführt und sie weiß sich irgendwie nicht mehr zu helfen. Sie ist so überfordert von ihren eigenen Gefühlen. Also sie war davor ein paar Jahre Single, ehrlicherweise. Und was meinst du denn? Wie gerät man denn in so eine Situation? Also kann man irgendwie sagen, es gibt einen bestimmten Typ Menschen dafür, der da eher anfällig ist? Oder kann man das so nicht sagen?
Nee, kann man glaube ich nicht sagen. Es gibt natürlich Menschen, die dafür nicht anfällig sind, wenn die nämlich so ganz strikte Wertevorstellungen haben und ethisch sehr sich immer korrekt verhalten wollen. Aber sie ist ja da so ein bisschen reingestolpert. Ne? Mhm. Das kann durchaus sein, dass sie das noch nie so erlebt hat. Das ist halt eine Situation, wo sie sich selber ein bisschen in die Sackgasse gedrängt hat. Und das finde ich auch gar nicht problematisch, sondern das Nicht-Sagen, was ist, das ist problematisch. Und du hast völlig recht, natürlich haben die beiden Männer durchaus das Recht, sich jetzt zu fragen, kenne ich die Person überhaupt? Und ist das eine Person, mit der ich mir überhaupt vorstellen kann, zusammenzubleiben? Weil die Gespräche werden natürlich ganz, ganz viele Fragen aufwerfen. Wie ehrlich ist sie? Wie loyal ist sie? Und so weiter. Und das ist alles unangenehm. Und es kann durchaus sein, dass am Ende des Tages beide gehen oder einer sich als Sieger fühlt und dann sagt, na gut, dann machen wir es jetzt aber richtig. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, möglicherweise gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die die beiden Männer in ihr zum Klingen bringen. Und das muss sie sich ganz genau angucken. Es gab einen Roman, der hieß Salz auf unserer Haut. Ich glaube, in den 80ern, 90ern kam der raus. Eine Französin aus gutem Hause verliebt sich in so einen Fischer. Ein ganz simpler Typ, der immer leicht nach Fisch riecht, nehme ich an, und von dem sie weiß, okay, der ist gar nicht gesellschaftsfähig, aber der bringt eben diese Leidenschaft in ihr zum Kochen, da fühlt sie sich als Frau ganz, der andere wiederum pflegt ihre Intellektualität, da sieht sie sich als Wissenschaftlerin oder was sie ist, Schriftstellerin vielleicht auch im Roman, gesehen und erkannt und kann eben ja sich weiterbilden und weiterentwickeln. Und das ist wahnsinnig schmerzhaft, wie sich das dann auflöst, weil sie auch versucht, beiden Welten gerecht zu werden. Und ich glaube, man sollte in solchen Situationen immer gucken, mit wem kann ich eigentlich ein Leben bauen? Und wer begeistert mich einfach so, dass ich mich fühle wie zum Beispiel jemand, der ich eigentlich gerne wäre. Abenteuerlicher, verwegener, wilder, keine Ahnung. Sie kann natürlich auch die total unmoralische Route wählen und sich überlegen, mit wem kann ich ein Leben bauen und sich dann für den entscheiden und den anderen einfach ja in den Wind schießen, wie man so sagt. Aber das würde natürlich für immer so eine Sehnsucht in ihr lassen. Darum, es ist so oder so eine richtig schwierige Situation.
Mhm. Ja, ist lustig, dass du das mit diesem Buch gerade ansprichst, weil ich glaube, es war Esther Perel, die mal gesagt hat, ja, dass man ja in Affären nicht unbedingt einen anderen Geliebten sucht oder sich deshalb gegen den Partner entscheidet, sondern dass man eben auf der Suche nach sich selbst, ja, nach so einer besseren Version von sich, die man irgendwie gern wäre. Und ich fand das total interessant.
Ja, absolut. Genau, das ist es. Also wir verlieben uns also natürlich auch in die Menschen, aber vor allen Dingen in die Vorstellung davon, wer wir sein könnten an deren Seite. Mhm. Und das macht es natürlich auch so attraktiv, ja, mit zwei Männern parallel zu fahren, weil sie dann plötzlich alles sein kann. Mit dem einen das, mit dem anderen das. Nur es geht auch darum, ob man die Wahrheit lebt oder ob man so ein Scheinleben lebt. Und es bietet sich immer an, die Wahrheit zu leben, weil alles andere fühlt sich nicht gut an auf Dauer.
Mhm. Und vor allem, man kann ja dann auf Dauer auch nicht herausfinden, wer kann ich sein, weil es ist und bleibt ja trotzdem immer so ein bisschen ein Scheinleben, ne? Es ist ja nichts richtig zu 100%.
Genau. Und vor allen Dingen musst du ja immer auf der Hut sein. Also sie darf nicht den falschen Namen sagen, sie muss ihre Reisen in Ordnung halten. Sie muss überlegen, wem habe ich was erzählt. Also es ist unglaublich energieraubend.
Und das heißt, du hast ja gerade gesagt, man sollte sich erstmal überlegen, mit welchem kann ich mir so ein Leben bauen, ne, so ein Leben vorstellen. Wäre das dann auch genau der Weg, wie man quasi rausfinden kann, für wen das eigene Herz jetzt mehr schlägt? Weil sie sagte, diese Frage überfordert sie so sehr, dass sie sich die noch nicht mal richtig stellen kann. Also da ist irgendwie wie so eine Wand, ne?
Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine einer ist, der in ihr eine größere Ruhe hervorruft, mhm, und der andere eher einer ist, der sowieso vielleicht nicht so bindungswillig ist, wo sie ja vielleicht irgendwelche Elterndramen mit nachspielt, ne? Also weil sie missverstanden hat, wie Liebe tatsächlich sich anfühlen sollte. Aber so oder so, also das wäre nur zur persönlichen Orientierung, ne? Das, um das Gespräch kommt sie, ja, kommt, wenn sie ehrlich ist, kommt sie nicht drum rum. Und ich würde an ihrer Stelle, sie wird ja die Folge vielleicht hören, tatsächlich ganz am Anfang beginnen, wie sie sich kennengelernt haben in diesem Gespräch und erklären, was passiert ist. Und auch akzeptieren, dass der andere da wahrscheinlich wütend wird oder zumindest bestürzt ist und traurig. Sie es aber trotzdem tun muss, also für sich, weil so lebt sie zwei falsche Beziehungen und im Falschen findet man kein Richtiges.
Mhm. Ja, und vor allem, weil sie ja auch schon gesagt hat, ne, sie musste, dieser Druck, der macht sie so fertig, dass sie ja auch wirklich sich mal komplett rausnehmen musste, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und obwohl das ja mehrere Tage waren, hat das auch nicht funktioniert. Also ich finde, da sieht man ja schon so ein bisschen auf Dauer, so lange geht das, glaube ich, auch nicht mehr gut. Mhm. Weil es macht einem ja einfach verrückt. Also.
Ja, und irgendwann wird auch einer von beiden sagen, sag mal, was ist denn jetzt mit der Zukunft? Wir können ja nicht auf ewig so weitermachen.
Ja, wie sieht's, und dann wird der Druck noch höher.
Ja, genau. Und dann fällt das irgendwann in sich zusammen. Ich würde da, weil es auch eleganter ist, immer proaktiv das Gespräch suchen und sagen, pass auf, wir sind hier, ich habe uns richtig in den, also diesen Karren habe ich in den Dreck gefahren und ich erkläre dir kurz, was passiert ist. Oder länger. Mhm. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich verletzt habe. Das war überhaupt nie meine Absicht, aber es ist passiert und ich weiß nicht weiter. So.
Ja, ich finde, das war ein perfekter Einstiegssatz. Wie findet man denn dieses Selbstvertrauen auch in sich, um so ein Gespräch zu führen? Weil, ne, du hast ja schon gesagt, oder ist ja klar, das ist unfassbar unangenehm. Also wie findet man den Mut, das zu machen?
Ja, gar nicht. Meistens. Du musst es einfach machen. Das ist wie, wenn du an so einer großen Rutsche stehst im Schwimmbad und denkst, boah, das wird zu viel. Ich weiß genau, in der Kurve fliege ich raus. Du musst einfach springen. Es hilft nichts. Spring. Sobald du fährst, ist alles okay.
Das finde ich ein guter Tipp. Vorhin hast du noch was gesagt, das fand ich ganz interessant. Du meintest ja, man kann auch den unmoralischen Weg wählen und sich quasi für eine Person entscheiden und den anderen einfach in den Wind schießen und dass dann ja aber so eine Sehnsucht bleibt. Und ich musste da wirklich an so ein paar Bekannte aus meinem Freundeskreis auch denken. Frauen, die immer wieder, die sind eigentlich ganz zufrieden in ihrer Beziehung, ne? Aber die reden dann doch immer mal wieder von diesem einen anderen Mann, so mit dem das halt nie ganz geklappt hatte, aber der irgendwie so, ja, dieses das eigene Herz immer noch so besetzt. Und irgendwie musste ich da gerade dran denken, dass ich wirklich, ich würde sagen, circa 8 Frauen kenne, denen das so geht. Und ich dachte mir gerade, wie schafft man das denn, so einen Menschen, der so eine Sehnsucht in einen weckt, wirklich ganz loszulassen? Hast du da einen Tipp für uns?
Der berühmte Kryptonitmann. Mhm. Meistens sind das Projektionen. Also wir haben diese Leute in einer Situation kennengelernt, wo sie scheinbar perfekt waren. Oder sie erinnern uns an gute alte Zeiten, wie auch immer. Und da, also das, was im Kopf so vorgeht, der wäre es gewesen, bla bla bla, hat meistens recht wenig mit der Realität zu tun, weil, das zeigt auch die Erfahrung aus meinem Podcast, die meisten, die dann auf ihre Kryptonitmänner wieder zugehen, die merken dann doch, okay, das spiegelt sich in der Realität gar nicht wider, was ich mir da so ausgedacht habe über den, mhm, weil der nämlich auch unter die Bettdecke furzt und beim Essen schmatzt und noch viele andere Dinge tut, die nicht so schön sind. Besser wäre, hinter die Sehnsucht zu gucken. Also ja, wofür steht der Typ und was bekomme ich in der aktuellen Beziehung gerade nicht? Also was fehlt mir da? Und das sind häufig Sachen, die man sich auch selber beibringen kann oder beschaffen kann. Nämlich, keine Ahnung, Selbstbewusstsein, Mut und so weiter. Kurzum, die Beziehungen, die wir führen, die sind immer eine Entscheidung. Wir entscheiden uns für etwas Und dann müssen wir daran arbeiten. Und es gibt keine Beziehung, das muss man sich wieder und wieder ins Köpfchen meißeln, die perfekt ist. Jede Beziehung ist Arbeit und anstrengend und hat schlechte Zeiten und gute Zeiten. Manche sind einfacher natürlich, je nach persönlicher Disposition. Andere sind komplexer. Aber was Liebe vor allem nicht ist, ist ein ständiges emotionales Auf und Ab. Also das darf es niemals sein. Und wenn man sich darin findet,
ganz viele, glaube ich,
ja, genau.
Auf und ab. Das muss diese aufregende Liebe sein.
Ja, und das sind dann immer Dinge, die aus der Kindheit nochmal hochschwappen, weil wir gelernt haben, um Liebe muss man kämpfen, muss man nicht. Liebe, mit der man ein Leben bauen kann, die ist ganz ruhig und fühlt sich vielleicht sogar ein bisschen für so Kinder aus komplexen Elternhäusern ein bisschen langweilig an, aber das ist das, womit man ein Leben bauen kann.
Ja, und ich finde, das gibt einem doch eigentlich ein ganz schönes und ruhiges Gefühl.
Also. Sollte es, ja, genau. Ja. Also Liebe ist ein ruhiges Gefühl.
Das heißt, also die, ich sag mal, was gegen diesen Kryptonitmann hilft, ist quasi Selbstreflexion, wirklich sich hinterfragen, okay, was projiziere ich in diesen Menschen rein, was hilft mir? Und das ist eigentlich nicht verkappter Liebeskummer.
Nee, meistens nicht. Also ganz selten. Meistens ist es eine Wunschvorstellung von einem anderen Leben, einem anderen Sein. Ne? Mhm. Mit diesem wäre alles einfacher. Vergessend, dass wir uns ja trotzdem immer selber mit in die nächste Beziehung nehmen und die Probleme, solange wir nicht dran arbeiten, immer die gleichen bleiben, egal welcher Partner das ist oder Partnerin.
Ja, um jetzt da nochmal kurz zurück zu Hannah zu kommen, die ja quasi, ne, all ihre Persönlichkeitsfacetten mit den zwei verschiedenen Männern irgendwie auslebt. Auch sie könnte sich ja einfach die Frage stellen, ne? Wer will ich sein? Was kann ich vielleicht in mir selber auch hervorbringen? Für was brauche ich niemand anderen, um es auszuleben oder so zu sein? Ne?
Ja, genau. Also ich habe schon häufiger beobachtet, dass Frauen, die sich, oder Männer auch, aber ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, die sich in so viel Beziehungen, egal ob das jetzt eine offene Beziehung ist oder Polyamorie, völlig egal, befinden, dass sie diese Verstrickungen auch nutzen, um sich von sich selbst abzulenken. Das ist natürlich ganz, ganz toll, weil man sich dann gar nicht mit sich selber beschäftigen muss, sondern ausschließlich mit dem Kram drumrum. Und man kann es praktisch immer auch als Ausrede nehmen, warum etwas nicht geht, warum man gerade nicht kann, warum dies, warum das. Also da muss man auch mal genauer hingucken. Ne? Haben diese Beziehungen eine Funktion für mich, um mich von mir selber und der Arbeit, die bei mir getan werden muss, abzulenken.
Ja, und ich glaube, da gibt's dann natürlich genau zwei Lager, ne? Die eine Hälfte, die sagt, ja, okay, ich frag da mal rein, und die andere Hälfte denkt, oh nee, bitte nicht. Mir zu anstrengend.
Ja, genau. Also, und das ist natürlich immer eine persönliche Entscheidung. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt mit eurem Leben. Ich sag's ja nur. Guckt genauer hin.
Ich würde noch gern ein Thema mit dir besprechen in dieser ganzen Geschichte, und zwar so ein bisschen dieses, ne, wir hatten es ja auch vorhin, es ist de facto Betrug, was sie macht, das Thema Untreue. Und ich finde, da geht's ja, wenn man jetzt merkt, irgendwie man wurde betrogen oder man betrügt, es geht ja ganz, ganz schnell um diese Schuldfrage, die dann ja sehr oft beim Betrügenden gesucht wird. Und in dem Fall wäre ja auch, wenn man das von außen einfach so betrachtet, okay, Hannah hat zwei, das ist nicht fair, ne? Ja, ist auch so. Aber sie sagt ja zum Beispiel, beide dieser Männer, die fragen ja auch nicht so wirklich nach, ne? Die geben ihr Freiraum, die gucken da nicht so genau hin, und sie beunruhigt es auch so ein bisschen. Was sagst du denn zu diesem Satz?
Ja, dann ist natürlich die Frage, wurde jemals definiert, was das ist, was die haben, ne? Mhm. Vielleicht ist es ja auch so, dass beide Männer A, ahnen, okay, ich bin nicht alleine hier in diesem Spiel. Oder B, das sowieso eher als Liebschaft sehen und sagen, das reicht mir. Also mir reicht, wenn ich ab und zu Spaß habe, sie sehe, das Gefühl von so einer Connection habe und gut ist. Mhm. Kann auch sein. Aber okay. Auch da hilft natürlich nur das Gespräch.
Ja, ich sehe schon, sie kommt einfach nicht drum herum.
Es tut mir so leid, ja, aber es gibt wirklich einfach gar keinen Weg drum herum.
Ja.
Sorry.
Ach, also das heißt, ja, zum Schluss haben wir ja immer die Frage, dein Tipp an alle Frauen, deren Herz für zwei Menschen schlägt?
Sagt es ihnen. Und lebt aber auch mit den Konsequenzen, ne? Also das Leben gibt's jetzt hier nicht umsonst und mit so ein bisschen Spaß, sondern wirklich, seid ehrlich zu den Leuten. Das wollt ihr ebenso andersrum auch. Also tut es einfach. Und nur Mut, die falschen Menschen oder Beziehungsformen, die nicht passen, die gehen dann und die richtigen kommen. Keine Sorge. Das ist ja alles, was wir hier machen, ein einziges riesiges Learning.
Ja, vielen Dank, Paula, für deine Tipps. Ich finde, du hast heute so einen schönen Einblick gegeben in so viele Themen, die ja wirklich viele, viele Frauen auch rumtreiben, weil manchmal ist man einfach so, ne? Man hat die Scheuklappen der Liebe auf und denkt sich so, oh Gott, ich kann nichts gegen diese Gefühle tun, dass man das aber eben schon kann und da nicht ganz machtlos ist, wenn man sich dann selbst die richtigen Fragen stellt und so Schritt für Schritt irgendwie vorangeht, dann, ich finde, das war sehr bereichernd. Also danke nochmal für diese Folge.
Danke dir.
Ja, und an dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Paula Lambert möchte, der kann sich an unser Instagram-Team unter @myselfgermany wenden oder auch Paula direkt über ihren Podcast Paula lieben lernen kontaktieren und Teil ihres oder unseres Podcasts werden. Alle Infos findet ihr so oder so in den Shownotes. Ja, und das war sie auch schon, unsere heutige Folge. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, fragt die Podcast-Therapie.